Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst in deinem Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio sind Sonja Eitzenberger und ich, Julia Wanitschek. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. In dieser Folge sprechen wir über ADHS im Erwachsenenalter, Hummeln im Kopf. Und wenn du uns noch nicht folgst, dann drück jetzt auf Abonnieren oder Folgen und verpasse keine Episode. Danke, dass du dabei bist. Los geht's. Ja, Sonja, ich freue mich total, dass du mal wieder bei uns im Podcast auch mit dabei bist, dass es mal wieder geklappt hat als unser vierter Teil von In Bindung. Und wir hatten vor einigen Jahren jetzt schon fast schon mal alte Folgen im Podcast, die hießen damals Kirmes im Kopf und die haben wir mittlerweile offline genommen, die sind ganz alt und damals ging es darum, Hochsensibilität und da hast du darüber gesprochen, also über deine Hochsensibilität und es hat sich sehr viel getan in der Zwischenzeit. Erzähl mal, was ist seitdem passiert?
Ja, was ist passiert? Ich habe auf jeden Fall ganz viele Antworten, weitere Antworten bekommen und habe tatsächlich eine ADHS-Diagnose auch erhalten, vor ungefähr 1,5 Jahren, schwer diagnostiziert, trotz der ganzen Fälle, die es ja in meiner Familie auch gibt. Und es war weiterhin so, ich hatte diesen Leidensdruck, der wurde immer schlimmer. Ich habe versucht, mich anzupassen. Ich habe gemerkt, trotzdem irgendwas stimmt trotzdem nicht. Ich habe weiter maskiert. Ich war Sonja 120% gegeben und immer wieder in depressive Phasen reingekommen auch, ne? Und konnte das einfach nicht mehr weiter jonglieren, ja, Arbeit, Kinder, Haushalt, Partnerschaft. Und dann kam das so eben raus und ich war sehr erleichtert, weil das jetzt endlich einen Namen hatte, also diese Schwierigkeiten, die ich habe. Dann war ich natürlich wütend. Warum kommt dann kein Mensch früher drauf? Und dann kam natürlich auch Traurigkeit, ja, über verlorene Zeit, was wäre gewesen,
wenn du es früher gewusst hättest.
Genau. So hämmer ich mir jetzt auch so in meinen Kopf, dass ich einfach sage, ich bin nicht ADHS oder so, ich habe es und ich werde jetzt einen guten Weg einfach damit finden. Und es ist auch nicht meine Schuld, diese ganzen Schwierigkeiten, die ich hatte, sondern es ist eine Besonderheit.
Ja, und danke, dass du da heute auch ganz viel teilen wirst. Wir haben ja einige Folgen mit dir jetzt zu dem Thema. Lass uns das nochmal kurz abgrenzen. Also, weil wir vorhin gesagt haben, Hochsensibilität, HSP, bist du jetzt nicht hochsensibel? Ist es jetzt nur ADHS oder wie verhält sich diese beiden Diagnosen?
Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich bin hochsensitiver ADHSler, kann man sagen. Und wir haben ja Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel intensive emotionale Reaktionen, sensorische Empfindlichkeit gegen Licht, Lärm, Berührungen, Stoffe und natürlich auch diese Überstimulation mit dieser Reizfilterschwäche im Hirn. Aber man muss trotzdem betonen, dass Hochsensibilität an sich keine medizinische Diagnose einfach ist, sondern Persönlichkeitsmerkmal. Und deshalb einfach weniger Forschung vorliegt. Und ich sage immer, auch bei mir war es so, diese Hochsensibilität kann einfach eine erste Antwort sein, wo es dann aber weitergeht, weil es ja diese Wahrnehmungsmerkmale beschreibt, die Besonderheiten auf jeden Fall, ne? Und ich würde einfach sagen, man sollte offen bleiben für Neurodivergenz einfach. Ja,
dass es weitergeht.
Dass es weitergehen kann und es als wertvollen so Zwischenschritt, würde ich sagen, sehen.
Okay, und hat dir dann auch weitergeholfen, dann weiterzukommen auf deinem Weg bis hin zur Diagnose mit der ADHS? Ganz kurz mal zur Definition. Früher gab es ja ADS und ADHS, jetzt spricht man nur noch von ADHS für beide Typen. Kannst du das mal kurz erklären?
Also wir sprechen statt ADS jetzt von der hypoaktiven Form, das andere ist die hyperaktive Form und dann haben wir natürlich die Mischform, die am häufigsten vorkommt, wo beides miteinander vermischt ist. Und wenn wir sagen Kernsymptome, ist natürlich immer die Unaufmerksamkeit, also Aufmerksamkeitsdefizit, die Impulsivität und die Hyperaktivität, aber wir haben ein Spektrum, das heißt, es kann unterschiedlich ausgeprägt sein.
Ja, das stimmt. Weil wenn man jetzt nur ADHS hört, man hat noch dieses alte Bild, dann denkt man nur so an Zappelphilipp, aber eben es ist unter diesem Begriff jetzt alles gefasst. Auch das Verträumtsein, sage ich mal in Anführungszeichen. Okay, du bist jetzt erwachsen, verändern sich bei Erwachsenen die ADHS-Symptome im Vergleich zur Kindheit? Welche bleiben bestehen? Kannst du da was dazu sagen?
Also bestehen bleibt auf jeden Fall das Aufmerksamkeitsproblem. Ja, also du hast Schwierigkeiten, dich lang zu konzentrieren. Außer es ist natürlich was dich interessiert, im Hyperfokus, du bist ablenkbar durch sämtliches hier, Licht, Geräusche, Also es ist anstrengend, du bist vergesslich, du bist impulsiv, du machst unüberlegte Entscheidungen, ja, du hast Schwierigkeiten auch zu kontrollieren, Impulse zu kontrollieren. Du hast natürlich diese emotionale Dysregulation von allen Gefühlen, jede Bandbreite von hoch bis runter und ständiges Hin und Her, Stimmungsschwankungen, Affektlabilität und sowas. Reizfilterschwäche bleibt auch immer. Also dass
das heißt,
du schwer
dass
verarbeiten
zu viele
kannst.
Reize durchkommen.
Gleichzeitig kommt alles rein. Und auch diese Zeitmanagement-Probleme einfach. Dass du Zeit falsch einschätzt, dass du dich verzettelst, tausend Dinge gleichzeitig beginnst. Und was aber sich verändert, und das ist eben der Punkt, ist diese körperliche Unruhe. Und deswegen hat man ja früher immer gesagt, auch Mensch, ADS verwechselt sich und so. Und es ist einfach nicht der Fall. Sondern es kann einfach sein, dass diese körperliche Hyperaktivität in eine innerliche einfach umschwenkt.
Was heißt das innerliche?
Mentale Unruhe, Gedankenströme, Hummeln im Kopf, ja.
Tausend Gedanken,
die immer wieder reinkommen. Und es bleibt. Das nimmst du immer mit, wie in einem Koffer. Das ist immer in deinem Kopf.
Okay.
Und soziale Auffälligkeiten, würde ich sagen, das gibt sich einfach mit dem, dass du halt lernst, als Erwachsener dich anzupassen und zu kontrollieren. Und auch du entwickelst Bewältigungsstrategien einfach. Dadurch fällt es halt nicht so auf.
Du hast am Anfang gesagt, hast du ein Wort benutzt, das möchte ich mir nochmal kurz klären. Hyperfokus, was heißt das? Also dich, wenn dich was interessiert?
Also wenn mich was interessiert, also wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann kann ich mich dazu reindenken und dann kann ich mich konzentrieren, weil viele denken, ach, ADS, du kannst dich nicht konzentrieren. Kann ich eben schon, wenn es mein Thema ist. Und dann kann ich das stundenlang, ohne Essen, ohne Trinken.
Und dann ist nachts um zwei und du schreibst mir eine WhatsApp-Nachricht. Das haben wir öfters, ja? Das stimmt. Und ich denke mir, was machst du denn schon wieder nachts um zwei? Im Hyperfokus, das stimmt. Okay, also es klingt auch total auf jeden Fall anstrengend, ja? Also wenn du das so beschreibst, ja?
Es ist anstrengend. Stell dir vor, du hast immer Hummeln im Kopf. Immer.
Ja. Sag mal noch ein paar weitere typische Herausforderungen, die du als Erwachsener mit ADHS hast.
Also du hast immer ich habe ganz starke Extreme, Schwarz-Weiß-Denken, also immer von, und Stimmungsschwankungen auch immer extrem. Eine Mitte kenne ich nicht, in dem Sinn, ja. Oder ich habe immer negatives Selbstbild, Selbstzweifel, weil du ja immer mit Perfektionismus zu kämpfen hast, ja, weil du, genauso wie du einen positiven Hyperfokus hast, kannst du auch einen negativen haben. Das fällt dann immer auf.
Ja.
Also vom Ärgern, von der Wut, Schwarzärgern, über alles, über jeden. Zeitmanagement, Zeitblindheit zum Beispiel. Ich muss jetzt eigentlich los, fange noch schnell irgendwas an, wo ich eigentlich in der Zeit nicht mehr schaffen kann. Muss es aber unbedingt noch beenden und dann komme ich im Zeitdruck rein, ja, Stress. Chaos kann auch sein, eben, dass ich nicht priorisieren kann. Also für mich ist alles gleich wichtig. Spielmaschine ausräumen, genauso wichtig wie die Kinder abzuholen, ne? Impulsivität habe ich gesagt. Dazu gehört aber auch Reizbarkeit, Ungeduld. Ich hasse langsame Autofahrer. Das ist für mich Qual. Also das ist wirklich Qual für mich. oder ins Wort fallen. Oder wenn einer langsam redet, dass ich denke, Mensch, komm halt auf den Punkt. Ich weiß genau, was du sagen willst, ja, weil ich schon 10 Gedanken weiter bin. Dann, ja, Dysregulation habe ich schon gesagt, dass man überschießende Gefühle hat. Die tiefste Traurigkeit, dafür die tiefste Freude auch wieder, ja. Und man ist auch ganz schnell gekränkt und gereizt. Also ich. Und der Schnellkochtopf, der ich bin, kann auch jederzeit explodieren, ja. exzessives Sprechen, habe ich gesagt. Ich liebe Sprechen, Reden, Mitteilen, ja. Und das ist einfach auch die innere Unruhe, die da einfach in mir ist. Und ich kann auch nicht entspannen. Ich kann nicht wirklich entspannen.
Kannst du dich hinsetzen und sagst, ich setze mich jetzt mal 5 Minuten auf die Couch und mache nichts?
Nee, dann geht es da wieder weiter.
Ja, zumindest innerlich, wenn man es auch äußerlich dann vielleicht nicht sieht, wenn du äußerlich ruhig bist. Und das stimmt mit dem Autofahren. Ich erinnere mich an einige lustige Autofahrten in unserer Jugendzeit, Sonja.
Ja, bitte hör auf. Und dann die Hochsensibilität halt, ja?
Ja.
Habe ich auch. Na so, auch jetzt juckt das Schildchen hier wieder da und das ist so laut. Für mich ist Lärm unerträglich teilweise.
Jetzt haben wir so einiges. Also was wir jetzt gehört haben, das habe ich schon gesagt, das klingt anstrengend. Jetzt war auch viel Negatives dabei, was du alles nicht kannst. Aber ich kenne dich ja. Ich weiß auch, dass du ganz viele Stärken hast oder dass ADHS-Betroffene ganz, ganz viele Stärken haben, von denen auch wir als Gesellschaft total profitieren. Magst du da mal noch ein paar Stärken aufzählen?
Also ich denke, dass wir sehr, sehr kreative Menschen sind.
Absolut.
Und man kann wirklich auch sagen, Ideen, Maschinen und ganz viel problemlose Kompetenz haben, weil wir in alle Richtungen analysieren und denken können.
Ja.
Also ich zumindest. Und eben dieser Hyperfokus im Flow arbeiten, dadurch können wir extrem produktiv sein. Ich denke, dass ich dadurch dann auch ganz hohe Motivation mitbringe, bei Interesse und ganz viel Leidenschaft. Und ich glaube, dass ich auch echt gut andere begeistern kann, was ich immer so mitreißen kann. ADSler sind charismatische Persönlichkeiten oft, sind auch sehr empathisch. Also das heißt, ich spüre Stimmungen sofort, also durch auch meine Hochsensibilität. und kann dadurch auch helfen, ganz, also helfe dadurch auch und sehe halt, wo die Not ist und habe einen ganz starken Gerechtigkeitssinn auch. Mhm. Ja, dann sind wir natürlich multitaskingfähig, ne? 1000 Aufgaben gleichzeitig und auch intuitiv, würde ich sagen, und offen, authentisch. Mhm. Vieles mehr. Also das würde ich jetzt mal so rausgreifen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt. Da muss ich auch zustimmen. Du hast schon auch, als wir noch Kids waren, wir sind ja zusammen aufgewachsen, wir sind verwandt, für die, die es nicht wissen, immer sehr viele Ideen gehabt und wir haben immer wunderbare gespielt. Ja, also du hast da immer viel auch andere begeistern können für Ideen und es war immer sehr coole Sachen, die wir da gemacht haben. Warum wird ADHS bei vielen erst im Erwachsenenalter diagnostiziert, so wie es bei dir jetzt auch war?
Tja, durch Symptomveränderungen verzögert sich die Anerkennung, sag ich schon. Und es ist tatsächlich so, kurze Anekdote, ich war mit meiner Tochter bei der Diagnostik bei einem Kinderpsychologen und es ging um die Familienamnese und dann meinte er noch zu mir, ach und Sie haben tatsächlich ADHS und ich meinte, ja natürlich, ich kenne mich da auch aus in dem Bereich und dann meinte er, aber dafür sitzen Sie ganz schön still auf Ihrem Stuhl, ne? Mhm. Und dann habe ich mir gleich gedacht, okay, dann wird es hier gerade schwierig. Wir kennen uns nicht wirklich aus mit den weiblichen Symptomen. Also
er hat von nicht ADHS, wirklich Ahnung, ja, dass das dann nach innen gerichtet
ist. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, das ist jahrelange Übung. Und auf das will ich raus. Ne? Also es ist die Menschen, die maskieren, ganz besonders Frauen, ja, und kompensieren dann auch durch Perfektionismus. Und dadurch wird es übersehen, vor allem auch bei Mädchen, wenn sie klein sind. So auch bei mir. Und viele Erwachsene wissen auch nicht, habe ich vorhin gesagt, dass sie betroffen sind, weil man denkt, auch Kinderkrankheit, ne, pff, hat mit mir nichts zu tun. Und dann ist noch ein ganz großes Problem, dass oft die Begleiterkrankungen von ADHS quasi diagnostiziert werden, statt ADHS als Ursache. Das heißt, Komorbiditäten wie Angststörungen, Depressionen, war bei mir auch so. Bei mir wurde Depression ständig behandelt und man ist nicht auf
ADHS gekommen.
Auf ADHS gekommen, ja.
Und du hast schon, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, dass bei Frauen, dass er sich da nicht auskannte scheinbar auch, dass es bei Frauen eher nach innen gekehrt ist, statt nach außen diese Unruhe. Gibt es da noch andere Sachen, warum es vielleicht gerade bei Frauen nicht erkannt wird?
Also wir haben zum Beispiel gesellschaftliche Erwartungen auch, also gerade bei Mädchen. Mädchen, die werden immer eher als sensibel und verträumt gesehen. Und das gilt ja nicht als auffällig.
Ja, genau. Na? Das ist ja schön, also kommen wir gut zurecht.
Genau. Meistens. Und weil halt diese Hyperaktivität, wie ich schon gesagt habe, nicht sichtbar ist. Also das ist dann eher, tut man ab mit, ach ja, ein bisschen Tagträumerei, ne? Innere Unruhe. Und ganz viele Mädchen implodieren statt explodieren. Ja. Weil sie absolut nicht auffallen und nerven wollen. Und das können Mädchen besser, einfach vom Sozialen her, wie sie sind.
Wie sie auch sozialisiert wurden dann.
Genau, und was ein ganz großes Problem einfach ist, dass die Forschung ganz lange, und es ist teilweise immer noch so, eben die Diagnosekriterien auf Jungs ausgelegt hat, so wie du vorhin gesagt hast.
Ach, der Zappelphilipp.
Typische Zappelphilipp, ja, genau. Ja. Und das erschwert es natürlich. Und bei Frauen ist es so, die halten es dann so lange auf, bis du dann... In der Schule geht es vielleicht noch, in der Uni auch noch teilweise, aber dann kommen die Kinder und dann kommt der Partner, Haus, Arbeit, alles gleichzeitig und dann fliegt so das ganze Problem irgendwann halt einfach auf.
Ja, ja. Ja. Du hast auch schon gesagt, Masking, mal ganz kurz noch, was ist Masking, was machst du da?
Das heißt, dass ich bewusst oder unbewusst meine Symptome verstecke, um so zu wirken wie der neurotypisch, also
wie der in Anführungszeichen der normale Mensch.
Mensch, ja. Und das mache ich tatsächlich durch zwanghaften Perfektionismus. Auch das hier, wenn ich das vorbereite, ist dann zu 180% vorbereitet. Ich muss immer wieder will nachkontrollieren, dass auf jeden Fall nicht auffällt, dass ich vielleicht durcheinander wäre. Ich mache Überanpassung, ja. Dann dieses strenge Routinen einhalten ist auch so ein Ding und People-Pleasing vor allem.
Also allen gefallen.
Sofort mit dem anderen in die Stimmung rein, hab die gleiche Meinung.
Ja, kannst dich voll auf den einschwingen und dann voll genau dem so entgegenkommen, dass du weißt, es passt für ihn und er fühlt sich voll verstanden.
Und dann bin ich halt fertig, ne?
Ja,
dann bin ich fertig. Und das kostet so viel, also dieses Masking kostet so viel Energie und Kraft. Kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, okay. Wenn du jetzt so Reizüberflutung hast, ich kenne dich ja auch, wenn alles auf einmal kommt, alle Stimmen und Geräusche und Farben und so weiter und Gerüche dann auch noch, was machst du?
Also du musst verstehen, es ist gleichzeitig. Ja, ich kann es wirklich nicht differenzieren in dem Moment. Es kommt rein, die Reizfilterschwäche ist da. Und was mache ich? Also ich laufe eigentlich zu Hause meistens mit Stöpseln rum, also Noise-Canceling-Kopfhörern oder auch einfach mit Oropax. Ich habe meistens das Stirnband auch auf. Ich trage gerne auch eine Sonnenbrille einfach, damit mich das Licht nicht so blendet. Dann muss ich natürlich Pausen einplanen und das muss ich gezielt tun. Ja, also wo einfach reizarm ist. Rausgehen, draußen hinsetzen oder in einen Raum, wo es einfach dunkel ist und still. Dann ist natürlich für mich, das ist also wichtig, dass ich, Atemübungen sind für mich wichtig, das mache ich. Und eben auch das Gebet, also dass ich einfach versuche, mal runterzukommen, so weit wie es möglich ist.
Klappt das?
Hin und wieder.
Also schwierig.
Ich muss manchmal einfach andere Methoden für mich wählen. Einfach, dass ich zu mir kurz komme, bei mir ankomme, bevor dieser Stress dann auch losgeht. Also am Tag ist es so, dass ich das früh brauche, sage ich mal, ja.
Ja, es hilft dann.
Also es muss jeder auf sich anpassen, aber das sind Sachen, die mir helfen, um diese Reize etwas auszufiltern, ja.
Ja, und dass du, ich habe auch mal gehört, dass ADHS-Betroffene dann auch oft so Probleme natürlich haben, wenn viele Termine im Tag sind. Also so nach dem Motto, von einem zum anderen, das ist schwierig, sondern eher weniger dann wahrscheinlich.
Muss ich bewusst machen. Und auch in Phasen, zum Beispiel bei PMS, ist bei mir das Schlimmer als auch bei ADHS dann allgemein, bei ADHS-Frauen so, muss ich weniger einplanen.
Muss schon, dass du dich.
Da habe ich aber auch meinen Partner zu viel, wir besprechen das zusammen, dass wir sagen, Susanne, jetzt wird es wieder zu viel. Ne? Wie willst du es überhaupt schaffen heute?
Ja.
20.000 Termine, am besten schon alles mit der Uhrzeit sortiert, wann was ist. Ja, und dann kommt was Unvorhergesehenes, zack, bam, das ganze Ding bricht wieder auseinander. Ne?
Du hast es auch schon jetzt ein paar Mal angedeutet, die Hummeln im Kopf, ja, wenn das Hirn nie still steht, wenn du dir ständig Gedanken machst, also selbst mal wenn von außen gar keine Reize sind, dann kommen die Reize halt von innen, dieses mehrere Filme auf einmal im Hirn laufen lassen und ständiges Gedankenkreisen. Gibt es da irgendwas, was dir hilft? Du hast gerade gesagt, Gebet hilft dir manchmal zu
Ruhe zu kommen. Also du merkst, mir fällt es schwer abzuwarten und dich jetzt nicht zu unterbrechen.
Ja, ich weiß.
Wenn mehrere Filme gleichzeitig ablaufen, will ich sagen, Tag und Nacht musst du dir vorstellen. Die laufen wirklich alle gleichzeitig und ich kann sie nicht ausschalten. Oder ich sage immer zu meiner Tochter, ich habe wie ein Porsche im Hirn, aber ich habe eine Fahrradbremse. Ne? Genau, was mache ich da? Es ist wichtig, dass du die Gedanken aus dem Kopf rausholst. Ich nenne das jetzt so, ja, indem ich meine Gedanken aufschreibe, auf Post-its oder Tagebuch.
Ich kenne keinen Menschen, der so viele Post-its, Kalender an der Wand, Planer in der Hand hat wie du, ja.
Sprachnachrichten auch an sich selber kann man schicken, einfach, dass man es raus hat aus dem Kopf.
Ja.
Dann ist natürlich Bewegung voll der Punkt, ja, dass ich das nutze. Spazieren gehen als Ventil einfach. Braindumping sagst du auch, vorm Schlafen vor allem, dass du das auch nochmal aus dem Kopf rausholst. Also entweder erzähle ich es dann meinem Partner, der dann immer nur sagt, ja. Oder eben auch nochmal aufschreiben und dass du einfach anfängst, vor allem am Abend, dass du feste Rituale hast. Weil es ganz schnell geht, die Ablenkung. Dann hast du das Handy wieder in der Hand und dann bist
Ich weiß, dass du auch bewusst das Handy dann weglegst, immer wieder und es immer nur zu bestimmten Zeiten
rausholst. Nur am bestimmten Ort.
Ja.
Am Klo.
Und da holst du es.
Wenn ich dann länger am Klo bleibe, dann weißt du auch wieder, was los ist.
Alles klar. Ja. Übrigens, wenn ihr Interesse an ADHS-Beratung habt, ihr könnt uns gerne schreiben unter hello@inbindung.de, dann vermitteln wir das weiter an die Sonja und dann schauen wir mal, wenn sie ab und zu hat sie ein paar freie Plätze, weil Sonja hat sich nämlich ausbilden lassen. Sagst du mal ganz kurz, was du für eine Ausbildung gemacht hast zu dem Thema?
Also ich habe erstens eine ADHS-Trainerausbildung gemacht, bin aber auch Beraterin für Hochsensibilität. Und habe jetzt aber auch noch die psychologische Beraterin gemacht, also zertifiziert, damit ich dem Ganzen noch eine Grundlage gebe, weil einfach die Not sehr groß ist. Und ich das einfach, sage ich mal, mein Steckenpferd zur Profession jetzt gemacht habe, weil ich ständig in dem Thema drin bin.
Eben, bist du ja ständig betroffen und konfrontiert. Beratung für Erwachsene und für Kinder, da machen wir auch noch Folgen dazu mit dir. Genau. Okay, jetzt kommen wir mal noch zum heißen Eisen in diesen letzten Minuten. Heißes Eisen, Medikamente. Das ist ja immer so ein Thema. Das werden wir bei Kindern auch noch mal kurz anreißen, aber jetzt mal bei Erwachsenen. Was sagst du, nimmst du Medikamente?
Ich nehme leicht dosiert ein Medikament, ja. Ich komme jetzt auf die Frage erst, die du dir vorgestellt hast. Das Allerwichtigste ist, dass du eine Psychoedukation machst. Das heißt, dass du dich beim Therapeuten oder auch eben bei einem Berater aufklären lässt, was du hast, warum du das hast und wie das alles in deinem Hirn zusammenhängt. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Ja. Und danach ist es einfach so, dass aktuellste Studien zeigen, dass Medikamente bei Erwachsenen einfach die höchste Wirksamkeit haben und die geringsten Nebenwirkungen. Und man mag es nicht gern hören, der Psychotherapie in dem Fall bei Erwachsenen weit überlegen sind. Ja? Und deswegen sage ich First-Line-Therapie in dem Moment.
Was heißt First-Line?
Das, was du als nach der Psychoedukation tun solltest oder was gemacht wird.
Okay, also das heißt, Medikation hilft dann mehr als Psychotherapie für ADHS.
Schau, es geht darum, dass wenn du eine Psychotherapie machst, ich habe das auch jahrelang gemacht, und derjenige kennt sich nicht aus mit ADHS und den Besonderheiten damit, was passiert dann? Dann kann das sogar schaden, sage ich dir. Ich habe jahrelang meine Trigger aus der Kindheit bearbeitet, immer wieder, wegen den Depressionen und wegen Wutausbrüchen und was weiß ich. Und es hat mir einfach nichts gebracht. Es hat
irgendwann
mich nur noch mehr in Selbstzweifel getrieben.
Okay. Mhm.
Und warum? Weil ich hätte einfach nur eine Hilfe gebraucht durch eben ein Medikament, um mich einfach besser konzentrieren zu können. Mhm. Das ist was völlig anderes. Also für mich war es was völlig anderes.
Mhm. Vielleicht an der Stelle das auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass ja wirklich bei ADHS im Gehirn mit den Botenstoffen, die dann andocken an Rezeptoren, das einfach anders läuft wie bei neurotypischen oder in Anführungszeichen normalen Menschen. Und das ist ja nicht was, ja, was Psychisches, was du, wie du gesagt hast, durch Aufarbeitung in der Therapie dann sich bessert. Es, wie du gesagt hast, es ist ja gleich.
Ich habe einfach dadurch eine bessere Konzentration. Der Reizfilter funktioniert besser.
Mhm.
Ich kann besser priorisieren. Und die Ablenkung ist leicht reduziert. Und auch selbst das Emotionale wird ein bisschen stabiler. Also ich habe quasi wie ein dickeres Fell.
Ja, oder wie eine Brille, die du auf einmal aufsetzt.
Das sage ich ja dann auch nicht zu dir. Dann setz die Brille nicht auf, Julia. Wenn
ja,
sie rausgeht, halt ohne durchs Leben, ne?
Ja, ja. Genau. Aber er ist halt immer so ein heißes Eisen. Und du brauchst natürlich jemanden, der das verschreibt und der sich damit auskennt und der dich begleitet. Also nicht einfach irgendwie irgendwas nehmen.
Das sowieso.
Und ich weiß, es gibt verschiedene Wirkstoffe. Das heißt, manchmal muss man auch ausprobieren, was einem besser hilft, oder?
Das dauert manchmal eine Zeit lang, ja.
Genau. Aber ja, wir werden nochmal in den Kinderfolgen auch darauf zu sprechen kommen. Okay, Sonja, abschließend. Wie gelingt dir dein Leben so mit ADHS?
Mutig sein, echt sein, ich sein. Und das sage ich jetzt auch. Ja, sage ich dir so, ja. Akzeptiere das, hör auf, dich zu vergleichen. Das ist ein ganz großer Punkt. Denk an deine Empathie, deine Sensibilität. Das ist super, das sind deine Ressourcen, ja. Achtung, Selbstfürsorge, immer dran denken, ja. Schlaf, Ernährung, Bewegung, ganz wichtig. Und wenn du denkst, du kommst ohne Listen durchs Leben, vergiss es einfach. Also vergiss es einfach. Du wirst es nicht tun können. Setz dir Ziele, die du schaffen kannst. Hör auf, dich ständig zu entschuldigen für dein, also warum du bist, wie du bist, ja. Und stärk deine Stärken, sage ich auch oft. Und weil das wird die Schwächen im Hintergrund einfach drücken. Und vor allem umgib dich mit Menschen, die dich akzeptieren. Das habe ich auch lernen müssen. Und ich denke, wir ADSler sollten, also gerade auch Spätdiagnostizierte, einfach dran denken, dass wir nie aufgegeben haben und die Perspektive wechseln. Das heißt von, also Sonja jetzt, ich kriege eh nichts gebacken, habe ich immer gesagt, ich kriege ja eh nichts hin, zu, ich kann lernen, gut einfach mit der Besonderheit zu leben.
Mhm.
Ja.
Dankeschön.
Ich gerne, gerne.
Also ich habe dich auch von klein auf erlebt und ich finde es immer total bewundernswert, auch was für eine Energie, was für ein Ideenreichtum so in dir steckt.
Mhm.
Und ich finde, es ist so wichtig für uns, auch so für uns als Gesellschaft, dass wir Menschen haben, die neue Wege gehen, die nicht in Schubladen passen, die neu denken, die Innovation vorantreiben. Ganz viele berühmte Menschen waren ja auch ADHSler, was man jetzt vermutet. Damals gab es halt noch keine Diagnosen, ja, in dem Sinne. Aber ich denke, dass das einfach zu uns gehört, wie das Salz in der Suppe, und dass wir das brauchen, auch als Menschheit. Und vielleicht bist auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, genau einer dieser Menschen. Und wie wir heute gehört haben, du hast ganz viele Herausforderungen, aber auch ganz viele tolle Eigenschaften. Und vielleicht hat dir diese Folge auch ein bisschen weitergeholfen auf deinem persönlichen Weg. Danke, Sonja, dass du da warst. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir zum Thema ADHS im Erwachsenenalter als Elternteil.